Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Der Mainzer Kardinal Karl Lehmann ist heute Nacht verstorben. Er war mehrfach mein Gast in SWR 1 Leute und ich durfte außerdem dabei sein, als er 2001 in Rom zum Kardinal erhoben wurde. Das letzte Mal habe ich ihn 2016 getroffen, anlässlich seines 80. Geburtstages im Bischofshaus in Mainz. Und wir haben darüber geredet, was für ihn im Rückblick die wichtigsten Ereignisse seiner Amtszeit als Bischof von Mainz und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz waren.
Das war schon die deutsche Einheit. Wie viele andere Menschen in unserem Land habe ich auch nicht gedacht, dass ich das erleben könnte. Und ich habe dann so ein Jahr vorher, als man sah, dass es in der DDR etwas wackelt, bin ich mit dem damaligen Sekretär der Bischofskonferenz alle 6 Wochen zur Sitzung nach Berlin oder gelegentlich auch mal nach Dresden und habe einfach zugehört. Ich habe dann gelegentlich gegen Ende habe ich dann auch gesagt, die und die Dinge solltet ihr neu machen oder behalten. Zum Beispiel den einzigen katholischen Verlag in Leipzig, den Benno Verlag, auf keinen Fall preisgeben. Die Theologische Fakultät in Erfurt, die sich toll geschlagen hatte in diesen Jahrzehnten. Und ich habe gesagt, wir müssen uns auseinandersetzen mit den geistigen Grundlagen auch des Kommunismus und der ganzen sozialistischen Staatsdoktrin. Deswegen haben wir dann eine Akademie geschaffen in Berlin, die ja für ganz ehemaliges DDR-Gebiet zuständig sein sollte. Und das existierte alles auch noch heute.
Viele denken, wenn Sie an Ihre Amtszeit zurückblicken, auch an Ihren jahrelangen Kampf um den Verbleib der katholischen Kirche in der staatlichen schwangeren Konfliktberatung. Meinen Sie, Sie können mit dem Ergebnis zufrieden sein heute?
Es ging eigentlich nie darum, dass wir aus der schwangeren Konfliktberatung überhaupt aussteigen, sondern nur, dass wir keinen Schein mehr ausstellen durften. Natürlich muss man sehen, unsere deutsche Situation war von außen her gesehen nicht so einfach verständlich. Auf der einen Seite war eigentlich Abtreibung verboten, auf der anderen Seite straffrei. Von außen sah das natürlich auch so aus. Die treiben jetzt ab in ihren eigenen Institutionen und so weiter. Und deswegen wusste ich schon, dass alle Argumentation vielleicht doch schwierig ist und dass wir auch am Ende nicht selber entscheiden. Aber genauso sicher war ich, dass wir nicht einfach aussteigen. Und deswegen habe ich also auch sofort Ende November der Papst entschieden, dass wir rausgehen sollten. Aber am anderen Tag habe ich also auch gleich gesagt, dass wie immer wir das machen, wir bleiben also drin. Aber das war damals schon sehr schwierig, weil ja ich schon auch das Gefühl hatte, dass manche uns auch nicht verstehen wollen. Es waren gelegentlich auch gerade Deutsche in Rom, von denen ich erwartet hätte, dass sie also eher interpretieren und hilfreich sind. Mich hat eigentlich in der ganzen Sache immer wieder getröstet, dass ich erstens immer wieder bei Johannes Paul II. Das Thema in unserem Sinne ansprechen konnte. Er hätte mir auch mal sagen können, ich habe noch anderes zu tun, basta. Er war aufmerksam, freundlich. Und ich glaube, er hat viel stärker gespürt, was wir eigentlich wollen. Aber er hatte auch natürlich ein Interesse, dass wir ein Stück weit nicht einem Missverständnis zum Opfer fallen und man im Ausland und da, wo man uns nicht so versteht, dann auch in Misskredit bringt.
Aber Sie haben heute gedanklich damit abgeschlossen mit dem Thema.
Auch nachwirken tut das schon immer, vor allen Dingen, wenn man sich fragt, was kann man vielleicht noch besser machen. Wir haben ja immer noch eine lebendige Erinnerung in der Existenz einer Beratungsgruppe, die in Bayern sehr stark ist, dort auch unterstützt wird, also durch den Staat. Wir haben mit den Leuten, die früher zum Teil bei uns waren, ein gutes Verhältnis. Aber sie erinnern uns schon an eine Wunde, die noch nicht ganz geschlossen ist.
Der Verbleib der katholischen Kirche in der staatlichen schwangeren Konfliktberatung, das war der härteste Kampf, den Kardinal Lehmann in seiner Amtszeit als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ausfechten musste. Dass Rom seine Bitte nicht erhört hat und die deutsche katholische Kirche 1999 aussteigen musste, hat ihm lange zu schaffen gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Kardinal Karl Lehmann war bei den Menschen beliebt, weil er so volksnah war und sich für alle Menschen und ihre Anliegen interessierte. Aber er galt auch als einer der klügsten und belesensten Deutschen. Er war ein echter Büchernarr. Seine private Bibliothek im Bischofshaus umfasste über 100.000 Bände und was man sich kaum vorstellen kann. Er hat fast alle davon gelesen und wusste genau, wo jedes einzelne Buch steht. Auf sein Wissen angesprochen, gab sich Lehmann in SWR1 Leute immer bescheiden.
Also ich spüre, dass ich jeden Tag eigentlich lernen muss, jeden Tag neu lernen muss. Es gibt so viele Bereiche, mit denen man zu tun hat. Man muss bei so vielen Dingen schauen, dass man einigermaßen auf dem Laufenden ist. Man darf ja nicht leichtfertig herumreden. Man muss das also immer schon mitverfolgen, offen sein. Also insofern würde ich sagen, wenn man doch so viel weiß, dann merkt man also, wie viel man eigentlich nicht weiß. Und so, man freut sich, wenn Leute anerkennen, dass man sich müht. Aber man weiß auch, dass man an vielen Stellen auch einbrechen kann, dass man auch mal einen Fehler einfach dabei macht. Insofern kommt Stolz in dem Sinn kommt eigentlich nicht auf.
Als Sie 1983 zum Bischof von Mainz geweiht wurden, da haben Sie sich als Wahlspruch einen Satz aus dem 1. Korintherbrief gewählt, nämlich steht fest im Glauben, eine Mahnung des heiligen Paulus. Und ich frage mich, kennt jemand, der Bischof ist, der so weit in der kirchlichen Hierarchie fortgeschritten ist wie Sie? Kennt auch so jemand Glaubenszweifel?
Also wir machen ja den Unterschied, der vielleicht am Anfang spitzfindig erscheint, aber im Endeffekt es doch nicht ist, zwischen Glaubenszweifel und Glaubensanfechtung. Also Anfechtungen im Glauben hat jeder, der glaubt. Und ein Bischof hat eigentlich vielleicht noch mehr Anlass für solche Anfechtungen als viele andere Menschen, weil man ja auch viel mitschleppt, was man selber vielleicht sich vorgenommen hat, besser und anders zu machen. Aber man weiß auch, dass man eine Institution vertritt, die den Mut hat, sich zu ihrer 2000-jährigen Geschichte mit dem Auf und Ab, mit dem Großen und auch dem Elend zu bekennen. Und deswegen ist es für mich eigentlich doch immer auch so, dass solche Anfechtungen gegeben sind. So radikale intellektuelle Zweifel, die habe ich eigentlich weniger, obwohl ich in meinem Philosophiestudium habe ich viele, viele Monate mit Nietzsche und Marx und Freud und allen möglichen Originalschriften also verbracht und habe so das Gefühl gehabt, die Theologie müsste da doch noch mal etwas eingehender sich darauf einlassen und so. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich mich auf diese Dinge eingelassen habe. Kommen ja jeden Tag solche Dinge. Leid bei unheilbaren Krankheiten, wie Menschen gequält werden können, wie schwer es manche Leute haben zu sterben, aber auch Leid in der Tierwelt und so. Also die Frage nach dem Bösen in der Welt, nach dem Übel in der Welt, das ist schon die Frage, die mich auch existenziell am meisten also anrührt. Und das, da muss man auch die Dinge an sich herankommen lassen.
Diese Fragen haben ihn immer beschäftigt. SWR1 Leute anlässlich des Todes von Kardinal Lehmann mit einem Rückblick auf das, was der Kardinal in verschiedenen Leute-Sendungen bei uns erzählt hat.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Geprägt hat den Mainzer Bischof sicherlich seine Kindheit, über die er gerne erzählt hat. Sein Vater war Lehrer, Geld war knapp. Im Krieg wohnte die Familie im baden-württembergischen Sigmaringen.
Meine Eltern kommen zunächst, wie gesagt, aus einfachen Verhältnissen. Mein Vater kommt aus einem Geschäft, früher hatte man gesagt Kolonialwaren, also Geschäft, wo man aber immer auch aufgeschlossen war. Man hatte die erste Tankstelle weit und breit und das erste Auto und so weiter. Aber es waren alles Leute, auch auf dem kleineren Bauernhof im Verhältnis zur heutigen Dimension, wo man also viel arbeiten musste. Es war vieles karg, gehungert haben wir nicht. Wir haben auch nicht so durch den Krieg also unmittelbar gelitten. Aber ich kenne schon die Bedrohungen, in denen wir ausgesetzt waren, wie oft wir nachts aus dem Schlaf gerissen worden sind, in den Bunker mussten. Manche Ängste habe ich bis heute nicht ganz vergessen. Wenn ich zum Beispiel dran denke, ich hatte immer als Kind eine gewisse Urangst. Wir könnten verschüttet werden, der einzige Ausgang aus dem Keller könnte zugeworfen sein und wir könnten unten also einfach kaum mehr atmen und dergleichen. Diese Dinge sind schon da. Insofern also bin ich mit vielen Dingen aufgewachsen, die die Menschen ganz grundlegend herausfordern.
Wenn Sie gesagt haben, es gab viel Arbeit auf dem Hof, haben Sie selber da auch mitgearbeitet?
Oh ja, ich habe viel mitgearbeitet. Ich habe das aber auch gerne gemacht.
Was haben Sie gemacht?
Man hat damals ja viele Dinge, die man heute maschinell ausübt, mit den Händen also getan. Ich habe gemäht, ich habe später Garben gebunden. Ich habe, als ich viel jünger war, die Garben mitbinden helfen, dadurch, dass ich die entsprechenden Schnüre gelegt habe. Ich habe Heuwagen geladen, ich habe beim Dreschen geholfen. Ich habe also im Stall alles Mögliche gemacht, einschließlich Melken.
Und, also Sie wären durchaus in der Lage, einen Bauernhof zu bewirtschaften?
Heute wäre ich das sicher nicht mehr. Aber es gab natürlich auch das Schlachtfest zum Beispiel und ganz andere schöne Dinge.
Also haben Sie da selber auch geschlachtet?
Nein, da hat man uns Kinder davon gejagt. Aber auch deshalb, weil zum Teil ja schwarz geschlachtet werden musste. Es war ja zum Teil Strafen, wenn es nicht angemeldet und genehmigt war. Und da hat man uns, das war mir viele Jahre ein Rätsel, morgens fortgeschickt, um den ganzen Tag Bären zu suchen. Und abends, als wir heimkamen, war die Welt doch ein bisschen anders. Und in dem, was wir da zu essen bekamen, haben wir in den nächsten Tagen doch gemerkt, was da los war.
Wer hat Sie denn stärker geprägt, die Mutter oder der Vater?
Also die Mutter war natürlich, wie es in vielen Familien ist, etwas näher im Alltag und öfter bei uns Kindern. Aber mein Vater, der ein leidenschaftlicher Lehrer war, und eine große Zuwendungsfähigkeit zu Kindern also hatte, der hat mich so geprägt in der Pflichterfüllung, die für ihn da war, in dem Ernst. Meine Mutter war das auf ihre Weise nicht weniger und anders in ihrem Bereich. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, sie haben mich beide ziemlich gleich geprägt.
Sie waren ja ein exzellenter Schüler und waren zudem noch was bei Leuten, die in vielen Schulfächern sehr gut sind, was eher seltener ist, ein toller Sportler. Leichtathletik, Fußball, Radfahren haben Sie gemacht. Und was Sie mit Papst Johannes Paul II. Gemeinsam haben, Skifahren. Sie übertreffen den Papst aber insofern noch, als dass Sie sogar Skispringen gemacht haben. Wie weit sind Sie denn gekommen?
Also das ist alles schon ein bisschen Mythos, was Sie da erzählen.
Steht denn, in Ihrer Biografie.
Ja, das kann sein, das gehört dann zu diesen Anfängen. Wir hatten natürlich keine Skischanze oder dergleichen. Wir haben selber ein Stück weit uns gebaut. Wir haben mit unseren ganz simplen Skiern, die erst aus Fassdauben bestanden, sind wir also auch eben gesprungen. Oh Gott, wie oft hat es uns in den Schnee gehauen.
Wie weit Sie gekommen
sind, wissen Sie nicht mehr. Ich bin 17 Meter.
Sie wissen es doch noch.
Ja, das weiß ich noch. Selbst ausgemessen.
Früher hat er sich als Sportler bewiesen. Später kamen zahlreiche Auszeichnungen für geistige Höchstleistungen hinzu. Kardinal Lehmann hat alleine 9 Ehrendoktortitel verliehen bekommen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Anlässlich des Todes von Kardinal Lehmann mit einem Rückblick auf diesen besonderen Menschen und Bischof von Mainz. Mehrfach war er bei uns zu Gast, unter anderem auch anlässlich des 1000-jährigen Domjubiläums 2009. Da haben wir einen Leute live mit ihm gemacht aus dem Kreuzgang des Mainzer Doms. Und ich wollte damals von ihm wissen, ob er eine Art Berufungserlebnis hatte, ein Schlüsselerlebnis, nachdem er wusste, ich will Priester werden.
Das ist ja nachträglich sehr schwer zu sagen, wo eigentlich die Wurzeln liegen. Ich denke, das ist genauso schwer, wie wenn ein Mann oder eine Frau erklären soll, warum sie diesen Mann erwählt hat als Ehemann und nur diesen. Das wird auch nicht immer so ganz leicht sein. Ich hatte eigentlich, denke ich, sind 2 Motive gewesen. Einmal habe ich immer gerne mit Menschen, unmittelbar mit Menschen gearbeitet. Wahrscheinlich habe ich da so aus unserer Familie irgendetwas für den Lehrerberuf mitbekommen.
Und ich wollte, das war das andere, ich wollte eigentlich immer etwas machen, was mit den grundlegenden Fragen nach dem Menschsein zu tun hat. Das Woher, das Wohin, der Tod, das Leid. Und irgendwann eines Tages, aber das war sicher erst ziemlich spät, vielleicht ein halbes Jahr vor meinem Abitur, bin ich dazu gekommen, das könnte ich eigentlich sozusagen beides haben, wenn ich also Theologie studiere und wenn ich Priester werde. Also in der Richtung ist das wohl entstanden, aber so ein eigentliches Berufungserlebnis, das habe ich eigentlich nicht gehabt.
Haben Sie sich auch mal einen ganz anderen Beruf vorstellen können?
Ja, bis so ein halbes Jahr vorher habe ich mir gedacht, ich studiere Germanistik oder Philosophie. Und das war durchaus drin.
Ich habe gelesen, Sie haben eine Hobelbank im Keller stehen, in sich auch vorstellen können, Schreiner oder Schlosser zu werden.
Also das ist natürlich in der Zwischenzeit auch so ein Mythos. Es gibt zwar die Hobelbank im Keller, aber es gibt den Schreiner gibt es selten dazu. Aber das stimmt insofern, als ich als Junge haben mich der Schreiner, der also so diese schönen, wunderbaren Späne also hatte und mir meine ersten Skier machte, oder der Schlosser oder der Schmied, der den Pferden also neue Hufe, Hufeisen gab, das hat mich fasziniert, die Esse mit dem lodernden Feuer und so fort. Also das war für einige Bubenjahre war das schon auch eine Möglichkeit, dass ich so etwas wäre. Es war ja nicht selbstverständlich, dass wir damals aufs Gymnasium gehen konnten. Wir waren 7-8 Kilometer von der nächsten Busstation weg. Ich hätte niemals von da aus das Gymnasium besuchen können. Ich musste in ein sogenanntes Konvikt, Gymnasialkonvikt, eintreten. Ich habe eine Klasse übersprungen, indem ich Nachhilfe hatte, um die Aufnahmeprüfung zu machen, weil ich ja schon 12 gewesen bin. 2-3 Jahre später kam mein Bruder. Wir kosteten jeden Monat 100 Mark im Konflikt und 30-40 Mark Schulgeld im Vierteljahr. Ein Lehrer hatte damals 420-430 Mark. Mein Vater, der sagte nach einigen Monaten, also wenn ihr beide studieren wollt, dann muss ich mich versetzen lassen, damit ihr fahren könnt, sonst gehen wir in wenigen Monaten bankrott. Und das war auch so, dass mein Vater dann sich sofort versetzen ließ und wir dann zur Schule fuhren. Viele der Kollegen meines Vaters haben das nicht getan. Die haben gesagt, er soll ein Handwerk lernen. Wir haben kein Geld zum Studium und so fort. Meine Eltern haben da ein unglaublich selbstloses Opfer eigentlich gebracht.
Wenn Sie ein Handwerk gelernt hätten, dann hätte es einen Vorteil gehabt. Sie hätten nämlich heiraten können. Ist Ihnen der Verzicht auf Ehe und Familie schwergefallen?
Also ich bin ja, weil ich ein Philosophiestudium machen musste, bevor ich die eigentliche Theologie begonnen hatte und auch die Promotion, war ich 27,5 Jahre, als ich zum Priester geweiht worden bin. Ich hatte mir das auch gut überlegt, aber der erste Schwung des Studiums, die Freude am Studium, an der Sache, die Freude auch am Beruf, das hat mich eigentlich nicht dazu gebracht, dass ich also jetzt allein wegen des Zölibates da Schwierigkeiten gehabt hätte. Man hat das gewissermaßen, was nicht ganz ungefährlich war, man hat das so in diesem Schwung mitgenommen. Das hat dann mancher nachher bitter auch zu spüren bekommen, weil er sagt, ich kann eigentlich doch nicht so leben. Von heute aus würde ich also sagen, man wird mit dem Thema natürlich nie einfach ganz fertig. Auch wenn man älter wird, wird man nie also ganz fertig. Aber ich wehre mich also gegen zu große Wehleidigkeit hier der Priester. Es gibt so viele Leute, die entweder freiwillig oder unfreiwillig auch ehelos sind und bleiben. Und da sollte man nüchtern sein.
Kardinal Lehmann war stets jemand, dem Selbstmitleid verhasst war.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Dass Kardinal Lehmann so beliebt war, lag mit Sicherheit daran, dass er sich gerne unters Volk gemischt hat, mal im Karstadt einkaufen ging oder sich auch im Fußballstadion zeigte. Denn der Kardinal war extrem fußballbegeistert. Als wir ihn im Kreuzgang des Mainzer Doms 2009 zu Gast hatten, habe ich ihn gefragt, ob er auch beim entscheidenden Aufstiegsspiel von Mainz 05 in die erste Bundesliga mit dabei war.
Jetzt nicht. Das war einfach deshalb nicht möglich,
weil an dem 24. Mai, dem Sonntag, wo das entscheidende Spiel stattfindet, der neue Bischof von Trier in sein Amt eingeführt worden ist. Das ist mein unmittelbarer Nachbar. Und da ist es eigentlich eine selbstverständliche Gewohnheit, die schon mehr als 1600 Jahre ist, dass man dann, wenn ein Nachbarbistum wieder einen Bischof besitzt, man die kirchliche Gemeinschaft auch dadurch ein Stück weit bewährt und zeigt, indem man mit dabei ist. Aber ich bin vom Gottesdienst gekommen, so etwa gegen 4:30 war das wohl. Und bevor ich mich meine liturgischen Gewänder ausziehen konnte, kam hier vom Südwestrundfunk ein Techniker, der mir das Mikrofon abgenommen hat und gesagt hat, sicher darf ich Ihnen zuerst sagen, was Mainz in der Bundesliga ist. Und dann bin ich sofort zu meiner Begleitung und zu den anderen in der Sakristei und habe die frohe Botschaft verkündigt.
Sie selbst waren früher sehr sportlich, haben als Kind auch viel Fußball gespielt. Auf welcher Position?
Ja, im Tor war ich nie, aber ich war in Verteidigung und war im Sturm. Ich habe rechts geschossen, deswegen habe ich keine linken Positionen eingenommen. Ja, das habe ich so ungefähr bis zum Ende meines Studiums, soweit das möglich gewesen bin. Auch noch eine Weile, als ich hier als Professor an der Universität war, da habe ich anschließend im Priesterseminar gewohnt, wo eine Turnhalle ist, und da habe ich dann auch noch Hallenfußballspiel getrieben. Aber nachher wurde das leider immer dünner. Da blieb nur noch Schwimmen in den Ferien.
Jetzt waren Sie nicht nur ein sehr guter Sportler, sondern Sie galten auch schon früh als intelligenter Schüler, im Studium dann als brillanter Student und Denker. Ihre vermutlich früheste wissenschaftliche Arbeit widmete sich allerdings einem Thema, das man so gar nicht mit Ihnen in Verbindung bringt. Ich meine Ihre Abiturarbeit 1956 zu dem schönen Thema die doppelte Beanspruchung der Frau in Familie und Beruf. Mussten Sie dieses Thema bearbeiten oder haben Sie sich freiwillig dafür entschieden?
Also wir hatten ja damals in Baden-Württemberg staatliches Zentralabitur. Das heißt, die Themenstellungen kamen von Stuttgart und man konnte überhaupt nicht ahnen, was da so auf einem zukommt. Wusste auch nicht, wer das nachher benotet im Einzelnen. Und da waren bei den drei Themen zwei Themen dabei. Das eine war ein etwas schwieriges Gedicht und hatte ich einen sehr guten Deutschlehrer, habe auch sehr gerne Gedichte interpretiert und Texte. Aber ich dachte, die Deutung dieses Textes kann sehr verschieden ausfallen, je nachdem, was ich mache und je nachdem, wer es benotet, lässt da lieber die Finger davon. Das andere war ein politisches Thema und da habe ich ähnlich gedacht. Da blieb eben das Thema übrig, was ich von der doppelten Belastung der Frau in Haushalt und Beruf halte. Ja, ein bisschen wundere ich mich heute noch, dass ich das Thema genommen habe. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe meinen Deutschlehrer getroffen, als ich auf dem Weg zum Zug war. Dann sagte er, Lehmann, was haben Sie für ein Thema? Dann habe ich ihm das gesagt. Dann hat er gesagt, was, Sie nehmen das Weiberthema? Ich bin aber gut gefahren, ich habe mir eins dafür bekommen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Bevor er Bischof von Mainz wurde, war er Theologieprofessor in Mainz und Freiburg. Die wissenschaftliche Arbeit an der Uni hat er immer sehr geliebt. In seiner Biografie steht über diesen Zeitraum von 1968 bis 1983 die Überschrift Die glücklichste Zeit. Ich habe ihn 2005, als er zum ersten Mal bei uns in der Sendung war, gefragt, ob er seine Zeit als Bischof von Mainz nicht ganz so schön fand wie den Beruf des Hochschulprofessors.
Also den Schluss würde ich nicht ohne weiteres ziehen. Das ist eine andere Form von Glück.
Das war jetzt sehr diplomatisch.
Ja, und trotzdem stimmt's.
Das müssen Sie dann mal näher erläutern.
Ja, das werde ich versuchen. Ich glaube, dass der Beruf eines Hochschullehrers trotz aller Gängelei und trotz der Bürokratie und auch trotz mancher teilweise üblen Behandlungen der Hochschullehrer heute, es wird gespart, wo es nur geht, dennoch ist dieser Beruf in unserer Gesellschaft und ich denke darüber hinaus einer der freiesten, den man sich gar nicht denken kann. Und das hat mir riesig Freude gemacht. Ich bin auch heute noch froh, dankbar und ein wenig stolz, was ich sonst eigentlich nicht bin. Wenn ich irgendwo hinkomme, fast überall, wo ich hinkomme, treffe ich ehemalige Schüler, die sagen, ich war bei Ihnen in dem und dem Seminar, habe bei Ihnen Zulassungsarbeit gemacht und so fort. Ich habe sehr viel investiert als Lehrer für meine Leute. Ich hätte vielleicht ein bisschen stärker noch auch für Forschung was machen können. Aber es war mir ein Anliegen, junge Leute zu fördern. Und das hat mir selber Freude gemacht. Und ich habe trotzdem auch noch etwas Zeit gehabt zu schreiben. Und bin in Freiburg in einer wunderbaren Landschaft gewesen mit Ausflügen, wenn auch nicht so zeitintensiv, in den Hochschwarzwald, in die Schweiz, ins Elsass und dergleichen, überall besten Wein um das Haus herum schon. Also das war von daher gesehen eine glückliche und schöne Zeit. Jetzt ist die Zeit anders. Ich habe kaum mehr Zeit für meine Freunde. Ich habe aber die Chance, Menschen aller Schichten von den Unterschichten angefangen bis nach ganz oben kennenzulernen, ihre Sorgen auch mir zu eigen zu machen. Ich bin von Hause aus neugierig, ich erfahre viel, jeder Tag ist neu. Und ich muss auch noch sagen, auch an schwarzen Tagen, wo es mal Schwierigkeiten gibt, aber am Abend, wenn ich sage, was war eigentlich im Ganzen, dann gibt es auch an schwarzen Tagen noch Licht.
Ich zitiere jetzt mal einen Psychologen, der ihre Unterschrift analysiert und gesagt hat, die Deckzüge im A und E in ihrer Unterschrift, also in Lehmann, würden Folgendes beweisen. Er nimmt seine Selbstentfaltung als Mensch zugunsten berufsbedingter Verhaltensweisen so weit zurück, bis er seine Bedürfnisse als etwas Ich-Fremdes erlebt. Ich übersetze diese Gesamtaussage mal in Nicht-Psychologen-Deutsch. Ihre Schrift zeigt, dass sie sich in ihrem Amt so aufopfern, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse als Mensch, Karl Lehmann, gar nicht mehr wahrnehmen. Sie hatten ja eben schon gesagt, Sie haben kaum noch Zeit, zum Beispiel Freunde zu treffen. Also da scheint was dran zu sein, oder?
Es gehört ein bestimmter Verzicht und auch eine gewisse Entbehrung dazu. Aber ich sehe das nicht negativ. Ich habe bei einem alten Mystiker und bei dem Philosophen Martin Heidegger, über den ich meine philosophische Doktorarbeit geschrieben habe, den Satz gelernt: Der Verzicht nimmt nicht, er gibt.
Und das hat er bis zum Schluss gelebt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit einem Leute-Spezial anlässlich des Todes des beliebten Bischofs von Mainz, Kardinal Lehmann, der mehrfach unser Gast in Leute war. Er hat im Laufe seines Lebens viele, viele Preise bekommen. Doch als ich ihn gefragt habe, welcher Preis ihm am meisten bedeutet hätte, hat er zu meiner Überraschung geantwortet, der Orden wider den tierischen Ernst. Den hat er 2005 in Aachen verliehen bekommen. Damals ging er als guter Hirte in die Bütt und das klang so.
Ich frage hier mal ganz dezent, wer denn von Ihnen Dolly kennt? Ich denke nicht an manches Laster, ich meine das Schaf und nicht Frau Baster. Das Tier, das für uns Ungewohnte, das man in England damals klonte, das weltweit großen Ruhm erwarb und doch nach kurzer Zeit schon starb. Nachdem das Herz nun nicht mehr klopft, da hat man Dolly ausgestopft. Und die Moral von der Geschichte, dies zu sagen, ist mein Pflicht. Der Schöpfergott ist doch nicht dumm, drum murkst an seinem Werk nicht rum. Nicht nur ein Hirte weiß auf Erden, was lebt, muss auch behütet werden.
Tja, recht haben Sie. Ich muss sagen, damit, dass Sie das Klonschaf Dolly kennen, hätte ich ja gerechnet. Nicht aber, dass Ihnen der Name Dolly Buster was sagt.
Ach, man muss einfach in die Welt hineingucken. Man redet mit jungen Leuten und von da aus gesehen habe ich keine Scheuklappen.
Sie gelten ja als jemand, der seine Reden selbst schreibt. Haben Sie die Büttenrede auch komplett selbst geschrieben?
Ich wäre ja töricht, wenn ich Bischof von Mainz bin und mir nicht auch den Witz und Sachverstand von guten Mainzer Fasnachtern zu Nütze machen würde. Deswegen habe ich auf der einen Seite sehr klar geschrieben, was ich gerne sagen möchte mit den Themen und der Stoßrichtung und dergleichen. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die haben viel Erfahrung, die haben mir Tipps gegeben. Da braucht man ja auch zum Beispiel so Hinweise, was es bedeutet, in Reimen zu sprechen. Also da kann man viel für den Auftritt lernen, selbst wenn man durch Predigten über Jahrzehnte Erfahrung hat. Es ist einfach ein anderes Milieu. Ich habe auch von Aachen da sehr wertvolle Hinweise bekommen. Und dann habe ich mir bei manchen Formulierungen helfen lassen. Ich habe aber gerade dann zwischendurch, war ich selber auch dabei und beim Mitformulieren und habe am Schluss noch mal manches zusätzlich reingenommen, weil ich merkte, es ist was vergessen. Ich bin halt gewohnt, dass man die Texte, die man spricht und sagt, dass die auch aus dem eigenen Herzen kommen, dass die von der eigenen Überzeugung etwas vermitteln. Und selbst da, wo man sich mal helfen lässt, ist man einfach da auch intensiv dabei.
Apropos dabei sein, Sie waren in diesem Jahr auch bei Mainz bleibt Mainz, also bei der Fernsehfasnacht mit dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie das in den vergangenen Jahren schon gewesen sind. Haben Sie durch Aachen so viel Spaß an der Fasnacht gewonnen oder gehört es zu den Pflichten eines neu geschlagenen Ordensritters, da dabei zu sein?
Also zunächst einmal war ich früher 2-3 Mal dabei, allerdings nicht mit Fernsehaufnahmen, nämlich dann, wenn eine Gala gemacht worden ist für gute Zwecke, eine Benefizveranstaltung. Und ich bin noch nie bei einer Fernsehaufzeichnung dabei gewesen, sodass ich mir auf die eindringliche Einladung des Oberbürgermeisters hin, weil ich ja auch Ehrenbürger der Stadt bin, mir sagte, vielleicht musst du jetzt doch mal hingehen, wenn du jetzt so viel in Aachen warst, musst du vielleicht auch entsprechend mal in Mainz dabei sein, zumal ja auch das Jubiläum der Fernsehfasnacht war. Und es hat mir gut getan, dass der Sitzungspräsident mich damit begrüßte. Ich hätte Mainz in Aachen gut vertreten, denn Mainz darf dann nicht zurückfahren.
Er war eben auch ein Mainzer Lokalpatriot.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das letzte Mal getroffen habe ich Kardinal Lehmann anlässlich seines 80. Geburtstages im Bischofshaus. An Pfingstmontag 2016 hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert mit Festgottesdienst und Festakt danach. Im Mittelpunkt der Predigt stand natürlich passend zu Pfingsten der Heilige Geist. Ich habe ihn gefragt, für was in der aktuellen gesellschaftlichen Situation wir den Heiligen Geist ganz besonders gut brauchen können.
Überall. In privaten Verhältnissen, aber auch in den öffentlichen. Ich denke, die Flüchtlingskrise, die ist noch nicht gelöst. Das wird uns auch durch die Globalisierung in Jahren noch nahe sein, alles. Ich bin aber doch dankbar und froh zu sehen, wie viele Leute unglaublich offen werden für die Not. Ich habe eine Sekretärin hier im Haus, die hat 2 muslimische unbegleitete Kinder in ihre eigene Familie aufgenommen. Ich frage jeden Tag danach, wie es geht und wie man helfen kann. Ich fand es eine tolle Geste, dass der Papst, als er in Lesbos war, 12 muslimische Menschen aufgenommen hat, auch wenn es sicher ein Symbol ist. Also das bewegt mich schon, denn wenn jetzt die Zahlen geringer geworden sind, dann heißt das nicht, dass es nicht eine große Sorge bleibt. Also mich bewegt das schon auch.
Sie haben sich ja auch als Festredner bei dem anschließenden Festakt Martin Schulz ausgesucht, den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Wieso war Ihnen das so wichtig?
Meine Generation ist doch sehr bestimmt, dass wir ein gestärktes Europa suchen, auch als einen gewissen Schutz, dass wir nicht einander zerfleischen, wie es weiß Gott, wie viele Jahrhunderte gegangen ist. Ich war doch so alt, dass ich den Krieg noch mitbekommen habe. Ich vergesse nicht die Kellernächte bei den Bombenangriffen und so weiter, die vielen Toten aus einer relativ kleinen Gemeinde. Deswegen war so ein Aufruf von Churchill noch am Ende des Krieges in Zürich, dass die Europäer zusammenstehen sollen. Dann ging es eigentlich schnell, aber im Grunde genommen nur auf der wirtschaftlichen Ebene. Und als die Frage kam, wie wir auch sonst gemeinsam sind, welche Werte uns wirklich dann verbinden, Verfassung, da ist sichtbar geworden, wie viel Kit man braucht, um das zusammenzubringen. Es war ja in den letzten Monaten, Jahren, kann man fast schon sagen, äußerst blamabel zu sehen, dass manche sind nur in dieses Nest hineingeschlüpft, Europa, weil sie mehr Geld bekommen haben, als sie hineingegeben haben, als sie mal helfen sollten, haben sie sich zurückgezogen. Also ich finde schon, es ist eine große Krise. Und deswegen ist es sehr in meinem Sinn, dass wir doch etwas mehr investieren für diese Idee Europa und dass wir etwa bei Europawahlen und bei vielen anderen Dingen viel aktiver sind.
Der Mainzer Kardinal Lehmann war bis zu seinem Lebensende ein begeisterter Europäer.